Herzlich willkommen bei Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der EuroFH, in dem wir uns den großen Fragen rund um künstliche Intelligenz und Digitalisierung stellen. Mein Name ist Vera Lenz-Käsekamp und ich bin die Präsidentin der EuroFH. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem KI und Digital Innovation Hub der Hochschule laden wir Expertinnen und Experten aus Bildung, Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft ein. Mit Ihnen sprechen wir über Potenziale, Herausforderungen und konkrete Veränderungen im digitalen Zeitalter. Ich freue mich auf spannende Perspektiven, mutige Visionen und kluge Gedanken zu einer Zukunft, in der Mensch und Maschine auf eine ganz neue Art zusammenkommen. Gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Jochim, Teamleitung Digitale Lehre und KI, bin ich hier gemeinsam heute und freue mich darauf, weitere Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Julia, stell dich doch gerne kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Julia Jochim. Ich leite das Team Digitale Lehre und KI an der EuroFH und bin deswegen ganz stark mit den ganzen Fragen befasst, die KI und gerade generative KI für unsere Lehre bedeuten und arbeite da sehr eng mit vielen verschiedenen Abteilungen zusammen und auch mit dem KI und Digital Innovation Hub und unserem Beirat.
Heute haben wir Christoph Bornschein zu Gast. Er ist Strategie- und Digitalexperte, Mitglied in unserem Expertenbeirat des KI-Hubs der EuroFH und berät Unternehmen und Organisationen bei der strategischen Nutzung diverser digitaler Technologien. Schön, Christoph, dass du heute bei uns bist. Magst du dich auch kurz vorstellen und erklären, was denn deine Verbindung zum Thema KI ist?
Sehr gern. Und vor allen Dingen erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt. Großer Spaß, große Vorfreude. Christoph Bornschein heiße ich, das hast du schon gesagt. Ich mache eine ganze Reihe von Sachen. Operativ arbeite ich bei der Omnicom Inc. Als deren President Digital Strategy, Growth und alle möglichen anderen Sachen. Das heißt, ich begleite deren deutsches Kundenportfolio, was so Mercedes und Volkswagen sind, bei digitalen Strategiefragen. Ich habe meine Firma gegründet und denen verkauft, die TLGG heißt. Das ist eine Agentur- und Unternehmensberatung eben für strategische Nutzung von Digitaltechnologie. Und dann darf ich ganz viel tollen anderen Kram machen, in Verwaltungsräten von IT-Dienstleistern sitzen, eine Manager-Magazin-Kolumne zu Technologie schreiben, einen Podcast machen bei der FAZ mit vielen interessanten Menschen. Und insofern ist es so eine, sagen wir mal, praktische, nah am Unternehmenskontext stattfindende Auseinandersetzung mit dem Thema bis hin zu sehr theoretischem, philosophischen, drüber nachdenken, Texte schreiben, das bewerten, futurologisch rummachen.
Das heißt, du bist ja mit ganz vielen Unternehmen auch im Austausch, hast du ja auch gerade skizziert. Und wenn wir uns überlegen bei dem Thema Digitalisierung, KI, digitales Zeitalter etc., dann hören wir ja auch immer wieder die Begrifflichkeit AI-Readiness. Was bedeutet denn das für dich und wie siehst du das mit dem Blick auf die Unternehmen? Was ist denn für Unternehmen heute ein Muss in diesem Bereich?
Ziemlich interessante Frage, weil natürlich AI-Readiness wieder so eine Catch-all-Phrase ist wie digitale Transformation und all das vorher schon. Das ist ein sich bewegendes Ziel. Es geht erstmal ganz häufig darum und ist meistens auch das größte Problem, die ganze Governance- und Legal-Komponente hinzubekommen, also sich mit der Frage zu beschäftigen, die Applikationen, die Use Cases, die Tools, die ich benutze, sind die überhaupt in der Governance, in der ich mich befinde, in der legalen Perspektive, wie sie der General Counsel vorgibt, aber auch in Diskussionen rund um Betriebsrat, die man viel häufiger sieht, als man so denkt, darstellbar, bevor ich überhaupt zu dieser ganzen Frage von welche Tools benutze ich komme. Also meine Wahrnehmung ist, dass der, sagen wir mal, theoretische Diskurs, wie wir ihn heute führen, das praktische Maß an Readiness und Vorbereitetheit dieser Unternehmen oder vieler Unternehmen dramatisch überschreitet und die ganz häufig noch in dieser Phase 1 haben wir mal mit der Rechtsabteilung, dem Betriebsrat und anderen Buddies der Governance bei uns gesprochen und irgendwie Grundlagen dafür geklärt, wie wir Daten teilen wollen, wie wir über Persönlichkeitsrechte nachdenken und so weiter. Und dann käme, und das ist eben tatsächlich die Frage, meint AI-Readiness das, der nächste Schritt von, welche Tools werden denn deployed, wie werden die deployed? Jeder hat heute, Deutschland ist auf Microsoft, wahrscheinlich irgendwie einen freigeschalteten Copilot im Office 365. Das wäre mal so die sagen wir, basale, ich habe irgendwie einen Karl Klammer auf Steroid, AI Readiness, und dann kann das aber weitergehen. Dann geht es um die Frage, bin ich eine Company, die Google Gemini benutzen will? Ist es ein ChatGPT OpenAI-Ansatz? Ist es Perplexity und andere? Sind die Leute überhaupt vorbereitet? Also wenn man das als einen, sagen wir mal, Vektor versteht, dann habe ich wenige Companies erlebt, die 100% AI-Readiness heute im Alltag haben.
Ja, das verstehe ich. Das sehen wir auch in unserer Forschung, dass das häufiger auch ein Problem ist, sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen. Und da kommen wir ja ganz schnell zum nächsten Punkt. Und zwar, ja, haben wir denn als Unternehmen eine tatsächliche KI-Strategie? Und was ist eine gute KI-Strategie? Du hast jetzt ganz verschiedene Bereiche auch genannt. Aber wenn wir jetzt einmal ganz global auf das Thema gucken, KI-Strategie, was wären denn aus deiner Sicht etwas, was man ja auf jeden Fall verwenden sollte? Welche Bausteine gehören für dich dazu? Was sollte Bestandteil einer KI-Strategie sein?
Für mich sind es grob gesagt vier Sachen, wenn man das jetzt mal auf der höchsten Auflösung angucken will, die man sich angucken muss. Da habe ich jetzt viel Zeit mit verbracht. Gerade ist es Policy Governance und Legal. Das ist so Baustein 1. Ich muss halt irgendwie ein klares, legales und Policy Framework haben und Betriebsverfassungsgesetz dabei nicht vergessen, in dem das existieren kann. Ich habe dann die ganze Frage von technologischer Grundlage, also welche Tools möchte ich benutzen. Wir sehen immer mehr, dass das ganze Thema, was kosten eigentlich Tokens in KI-Modellen, zum Thema wird und unfassbar viele Unternehmen mit viel zu großen Modellen auf viel zu kleine Probleme schießen, was überraschenderweise auch mal KI richtig teuer macht, wenn man die weit ausrollen will und ein großes Unternehmen hat. Also diese ganze Frage von will ich ein Modell benutzen? Will ich mehrere Modelle benutzen? Habe ich Hybride? Gibt es da eine Integrationsschicht, auf der ich verschiedene Modelle für verschiedene Aufgaben benutzen kann? Also was ist das Tooling? Großer Bereich. Dann dritter riesiger Bereich, das ist so ein bisschen nah an eurem Herzen, close to home, würde der Amerikaner wahrscheinlich sagen, das ist die ganze Frage von der Vorbereitetheit der Menschen in dem ganzen Unternehmen. Also jetzt mal ganz abseits von einer theoretischen, strategischen Beschreibung dessen, was KI können könnte, ist die Frage auch, sind die Menschen überhaupt so weit weitergebildet, dass sie damit das machen können, was sie machen wollen und machen sollen? Also ist der humane Teil des Unternehmens für diese augmentierte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine überhaupt vorbereitet und kann das wertstiftend und sinnstiftend? Oder wird es einfach irgendwie gereimte Backrezepte werden entstehen, als ein Beispiel. Und das vierte ist dann tatsächlich, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Use Cases sind es denn eigentlich, was wollen wir denn damit machen, wo wollen wir es anwenden? Und da wird es dann endlos kompliziert, da kommen dann auch die ganzen Fragestellungen rund um agentische Frameworks rein. Also diese ganzen einfachen Fragen von, ich will das irgendwie als einen Coach benutzen, als einen leichtgewichtiger Berater, als jemand, der mir Texte vorformuliert und so, das ist fast schon trivial, weil es sehr nah an der Konsumentennutzung dran ist. Spannender wird es dann tatsächlich bei der ganzen Frage, wenn ich es tief integriert in irgendwelche Prozesse benutzen will. Also stellen wir uns einen HR-Prozess vor, mache ich bei einer Company, wo ich Aufsichtsratsvorsitzender bin gerade, will ich vollständig automatisiertes Hiring haben? Die Beschreibung eines Jobs, die Auswahl der Kandidaten, der perfekten Kandidaten und die Anstellung, legal ist es in Deutschland nicht, aber soll das ein integrierter Prozess sein, in dem KI benutzt werden soll? Dann ist es nochmal viel komplizierter und braucht auf den ersten drei genannten Fragestellungen nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung, als wenn es nur diese leichtgewichtige, ich will halt irgendwie so einen Karl-Klammer-Ansatz fahren. Und das koppelt dann tatsächlich wieder hart zurück. Wenn ich in meinem Maschinenpark und der Verwaltung meines Maschinenparks KI benutzen will, muss ich meine Menschen anders ausbilden. Also alles hängt mit allem zusammen. Aber diese vier Bausteine, auf die muss ich Antworten finden. Sonst ist es eben einfach so ein, ja, dann gibt es eben Präsentationen auch gereimt.
Genau, das finde ich auch total spannend, was du sagst, diese vier Bausteine, die würden wir uns auch gerne, glaube ich, in den nächsten Minuten auch nochmal genauer anschauen. Ich würde nochmal kurz auf der Metaebene bleiben, und du hattest ja auch gesagt, ist AI Readiness nicht vielleicht eher auch tatsächlich ein Buzzword, und was bedeutet das eigentlich dann auch für die Unternehmen? Wenn man jetzt ganz offen an das Thema herangeht und das Thema KI ja sich auch ansieht und sie, dass auch das ganze Thema auch in die Geschäftsstrategie mit einbringen will, Was bringt denn dann tatsächlicher Mehrwert? Also was sind dann Projekte, und wie du schon sagst, dass man sich das dann auch anschaut und die jeweiligen ja, Notwendigkeiten dann auch nochmal genauer ansieht. Wie können das Unternehmen überhaupt schaffen, in die Geschäftsstrategie das ganze Thema KI so zu integrieren, dass es diesen echten Mehrwert hat, deiner Meinung nach?
Ich meine, am Ende kannst du das von oben nach unten betrachten. Du hast immer eine Top-Line-Perspektive und eine Bottom-Line-Perspektive. Also Top-Line, wo ist es, wo macht es mehr Erlöse? Und Bottom-Line, wo reduziert es Kosten? Und ich finde, das ist schon gut, wenn ich das erstmal klar habe. Und meistens kannst du dir die KI-Strategien, die wir so sehen, angucken, die orientieren sich auf einer Kostenreduktion, also Prozessautomatisierung. Und ein bisschen das ist auch das, was wir im Alltag, weiß nicht, 90% der Fälle sehen. Also was früher Robotic Process Automation in Versicherungen, in Banken, wo auch immer hieß, heißt halt heute irgendwie KI, ist im Kern überhaupt nichts anderes und wirkt eben auf Durchflussgeschwindigkeit von Prozessen, auf automatisierte Vorbereitung von irgendwelchen Entscheidungsprozessen, also vor allen Dingen auf der Kostendimension. Ist aber ein valider Business Case. So, Kosten reduzieren ist ein Business Case. Davon kann man natürlich viel, viel, viel mehr machen. Dann wird es irgendwann wirksam gegen die Frage, geht es gegen Rollen, die Menschen mal gespielt haben in Organisationen und anderen. Interessanter ist meiner Meinung nach, und das ist eine sehr persönliche Antwort, sind eher die Top-Line-Fragen. Also wie verdiene ich mit dem Einsatz von KI in meinem Geschäftsmodell mehr Geld? Wie schaffe ich KI-befähigte Geschäftsmodelle, die tatsächlich die Erlöse erhöhen? Also wie werde ich wettbewerbsfähiger, nicht nur auf der meine Cost of Operations niedriger, sondern wirklich auf der, ich erzeuge damit Revenue. Und das sehen wir ganz selten. Das war aber schon auch fast bei allen vorherigen Trendwellen immer der Fall. Das kam irgendwie in Deutschland, ist leider ein deutsches Problem, immer irgendwie als letztes, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie denn eigentlich Added Value über Technologie, über Software und solche Themen generiert wird. Würde ich mir mehr wünschen, ganz ehrlich.
Ja, ich meine, du hast ja jetzt schon mehrfach so den humanen Teil der Organisationen, der Firmen angesprochen. Das ist natürlich was wir auch alle erleben. Menschen haben ja auch oft relativ große Beharrungskräfte und auch Organisationen haben das. Und wenn du jetzt so in deinem Beruf unterwegs bist, was sind so die großen kulturellen oder auch organisatorischen Hürden, die dir da so begegnen, wenn Unternehmen KI einführen wollen? Wo sind da die Widerstände nach deiner Erfahrung?
Und das ist eine super Frage, weil es die eine große Frage ist. Auch die eine große Frage, die tatsächlich Nationen und Kulturräume voneinander trennt, die eher eine fortschrittspositive Perspektive haben, von denen die eher eine fortschrittsnegative Perspektive haben. Wir sind Letzteres. Und damit hast du ganz, ganz häufig als erste Dimension, deswegen habe ich auch Betriebsrat so häufig gesagt, weil die werden schon immer mehr auch Teil von so einem Entscheidungsprozessen. Diese ganze Diskussion, die wir uns gegeben haben, auch über Jahre von Mensch gegen Maschine, digitalisierungsinduzierte Arbeitslosigkeit und anderem, also diese diffuse Angst von die KI nimmt mir meine Arbeit weg, ist schon eins der zentralen Punkte, die wir ganz häufig sehen. Ist auch einer der zentralen Punkte, warum sich Gewerkschaften und Betriebsräte wahnsinnig schwer damit tun, KI einzusetzen. Ich kann dem immer nur begegnen, dass ich es eigentlich menschenunwürdig finde, Menschen in eine Konkurrenz zu einer Maschine zu geben, wo man einfach absehbar weiß, die Maschine wird den Job besser machen. Also das irgendwie umzusetzen in, naja, es befreit ja menschlich gebundene menschliche Fähigkeit in etwas anderes, was man im Unternehmen machen kann, und das zusammenzubringen mit einer Weiterbildungsstrategie. Weil, ja, es werden Leute vor allen Dingen in so administrativen Prozessen, aber eben auch so Junior Consultants, Junior Entwickler und andere sukzessive nicht mehr Menschen an bestimmten Stellen gebraucht. Dem kann man begegnen, wenn man frühzeitig weiterbildet und weiter ausbildet. Das muss man aber hinbekommen. Und das ist häufig keine Kultur, die Unternehmen haben, die eines lernenden Unternehmens, eines sich ständig weiterbildenden Unternehmens. Und insofern ist es immer diffus. Und dann gibt es natürlich irgendwie ganz harte organisatorische Hürden. Und das sind so Fragen von, ich habe gerade das ja angedeutet und General Counsel gesagt, die ganze Frage rund um, wie verstehen Unternehmen DSGVO, GDPR, also die ältere Rechtsetzung, und wie verstehen die jetzt auch den AI Act und das Enforcement dessen, in der Frage von, kriegt man das zusammen mit dem Ziel, das man mit KI verfolgt, ist in Deutschland wirklich furchtbar, weil wir sehr häufig eben sehen, dass es eine Auslegung dieser Gesetze gibt, die viel, viel härter ist als in anderen europäischen Ländern, bis zu einem Punkt, wo es dann auch nicht mehr mit, was steht da eigentlich im Gesetz zu tun hat, sondern irgendwelchen Risikoeinschätzungen, für die ehrlich gesagt General Counsels gar nicht da sind. Und dann wird sowas wahnsinnig langsam und wahnsinnig träge und extrem administrativ verwalterisch. Und das wäre so die große organisatorische Hürde. Also es ist aus meiner Sicht einfach nur, ist beides das Gleiche. Es ist einmal eine sagen wir mal, sehr emotionale Ausprägung von Angst und einmal eine in rationale Argumente gekleidete Ausprägung von Angst.
Und hast du jetzt schon irgendwie so in Anführungsstrichen Tipps und Tricks entwickelt? Wie kann man die Leute mitnehmen? Wie kann man diese Ängste abbauen? Hast du gewisse Strategien, wie du dem begegnest? Oder ist es dann doch in jeder Situation anders und das braucht andere Werkzeuge?
Das ist ja immer so. Also ist immer case-sensitive. Aber ich sage jetzt was wahrscheinlich viele ZuhörerInnen hier nicht erfreuen wird. Ich bin nicht mehr bereit, irgendjemand mitzunehmen. Wir sind in einer Situation, in der AI in globalen Wettbewerb so immanent und wettbewerbstreibend ist für Unternehmen. Wir haben nicht die Zeit, uns irgendwelche, alle werden an die Hand genommen, Momente mehr anzugucken. Ich stehe im Moment an einem Punkt, auch in Unternehmen, in denen ich beteiligt bin, oder in Board sitze, wo es diesen Augenblick von, und wir werden uns jetzt alle mal in den Kreis setzen und eure Ängste auflösen, nicht mehr gibt, sondern es wird gemacht, man kann dann gerne tatsächlich eine andere Betätigung suchen. Wir erleben noch eine Beschleunigung, die erlaubt uns nicht diese integrative, wollen wir das alle machen, finden wir das alles gut. Wer im, sagen wir mal, Versicherungsbereich nicht anfängt, massiv seine Prozesse weiter zu digitalisieren, weiter zu automatisieren, hat einfach ein riesiges Kostenproblem, was letztlich dazu führt, dass man die Diskussion, wie man alle mitten, überhaupt nicht mehr führen muss, weil man nicht mehr im Geschäft ist.
Also das heißt, wir müssen da jetzt mit, weil die Welle zieht weiter oder rollt weiter, egal ob wir mitwollen oder nicht. Und wer das abwartet, der wird untergewickelt sozusagen.
Wenn wir uns selbst ernst nehmen und uns glauben wollen, dass wir ein Rentenniveau von 48% zukünftig haben wollen, sollten und so weiter, dann müssen wir da ganz unbedingt mit, weil das werden wir nicht anders finanzieren können, als darin eine zentrale Rolle zu spielen. Ja, es gibt diese Entscheidung nicht, wenn man eine exportorientierte, im globalen Wettbewerb befindliche Wirtschaftsnation ist.
Und wenn jetzt eben Führungskräfte oder eben auch Teams zu dir kommen würden und sagen würden, okay, wir wollen ja, was würdest du ihnen sagen, welche Kompetenzen sollten sie aufbauen, welches Mindset brauchen sie? Also, weil es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ja, ich will damit, aber irgendwie finde ich dieses Thema jetzt so überwältigend, ich weiß eigentlich nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, und ich glaube, das ist, also sich dem nähern und sich dem iterativ nähern geht ja zum Glück wahnsinnig gut. Ich habe es ja gerade vorhin so eingedeutet. Es gibt ja ganz viele Use Cases, wo diese Grenze zwischen privater Nutzung und Corporate Context wahnsinnig fließend sind. Ich will jetzt keinem dazu raten, Corporate Policies auszuhebeln, aber es ist jetzt nicht total schwer, rauszufinden, wie man auch datenschutzsicher mit ChatGPT Sachen machen kann, die nicht auf dem eigenen Corporate Computer sind. Also meine Empfehlung ist und es war sie eigentlich immer bei Software und Technologie, tut euch das an als Privatmenschen und ermöglicht euch dafür den Transfer von, und was heißt es eigentlich im Job? Das ist ja so, wie entwickle ich meine eigene, ganz individuelle KI-Kompetenz und Verständnis für die Modelle? Na, ich benutze die in Fragestellungen, mit denen ich mich auseinandersetze. Der Erkenntnisgewinn und der Kompetenzgewinn ist im Zweifel relativ einfach. Zugang zu Schulungsmaterial. Microsoft hat eine wahnsinnig gute AI-Education- und Case-Sammlung. OpenAI hat eine. Es war noch nie günstiger, sich mit einer zukünftigen Technologie tief auseinanderzusetzen als mit der jetzigen. Und damit anzufangen und sich selbst tatsächlich einfach das anzutun, was man anderen antun will, ist schon, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Also in gewisser Weise einfach mal machen ist definitiv nicht der schlechteste Ansatz.
Voll. Also also ich weiß nicht, ich habe gestern mit einem guten Freund telefoniert, der hat eine private Verkehrsrechtsstreitigkeit und hat da das erste Mal verstanden, wie gut das Sparring rund um rechtliches Vorgehen mit ChatGPT ist und wie gut es ist, sich da gedanklich zu strukturieren. Ich glaube, so eine Case zu finden, wo man irgendwie selber merkt, dass man irgendwie so 5x besser, tiefer informiert und so weiter wird, und das dann irgendwie zu projizieren in so einen Arbeitskontext, da kann man schon wirklich wahnsinnig weit gehen. Es gibt ja nicht umsonst das One-Person-Unicorn bald, also das Eine-Person-Unternehmen, das mehr als 1 Milliarde wert ist. Das ist ja auch nur ein Einzelnutzer, der KI nutzt.
Ja, und für die Nutzung von KI brauchen wir ja auch, um ja Fälle aufzubauen, die wir uns näher anschauen wollen, wo wir sagen, okay, da können wir weiter automatisieren, auch als Unternehmen, und das sind Themen, die wir optimieren können. Was wir dafür brauchen, sind Daten. Also Daten in vielfältiger Form, um sie analysieren zu können, um Datenpunkte zu setzen. Und wir sehen aber natürlich auch, dass in unserer gesamten Landschaft, in der Datenlandschaft, viele Stolpersteine noch da sind und auch Unternehmen, die gewachsen sind über die Jahre, unterschiedliche Datenpunkte haben, unterschiedliche Technologien nutzen, die zusammenkommen müssen. Und wenn wir uns den Punkt ansehen, das war ja auch einer deiner Bestandteile, die du aufgeführt hattest, einer dieser Bausteine, wie sieht das denn mit technischen Grundlagen aus? Also wie können Unternehmen es schaffen, so die technischen Grundlagen aufzubereiten, damit sie mit KI richtig durchstarten können?
Das ist ein bisschen, das ist eigentlich so die Gretchenfrage von KI in Deutschland, weil sie ganz oft die Euphorie dann bricht an dem Punkt von, jetzt gehen wir noch mal einen ganzen Schritt zurück. Wir kommen ja so ein bisschen aus dem Datenzeitalter, Data Lakes, Big Data, Smart Data, Advanced Analytics, wie auch immer das alles hieß. Wo die Verfügbarkeit von Daten, Datenorganisationen, Unternehmen und so eine der zentralen Rollen in der Diskussion spielt. Das ist so eine Zeit von, was war es, so 2010 bis 2018, würde ich sagen, war das ein großes Thema. Allein extrem viele Unternehmen, die ich erlebe, haben gar nichts damit gemacht. Also so das Thema Datenverfügbarkeit, Datenstruktur, Datenentsilung, um da ein deutsches Wort zu benutzen, was es gar nicht gibt, glaube ich, ist eigentlich in aller Regelmäßigkeit das große Problem, warum diese magischen Vorstellungen von KI sich nicht erfüllen, weil eben tatsächlich die Schuld, die technische Schuld der letzten 10 Jahre noch da ist und das ganze Thema Verfügbarkeit von Daten der Bruchpunkt ist, an dem gar nichts passiert. Insofern ist ganz häufig eine KI-Strategie der total einfache Teil, wieder dieses Zurück auf Los von und wie machen wir eigentlich unsere Corporate Data verfügbar, bis hin zu der ganzen Frage von, wie funktioniert eigentlich, und es ist nicht nur ein Datenthema, es ist auch ein Infrastrukturthema, sind wir eigentlich mit dem, was wir machen in der Cloud, also haben wir einen Informationsraum, in dem Daten verfügbar sind, geschaffen, oder haben wir so richtige Hardware-Probleme noch, weil dieser eine Server in unserer Operation in Indien die entscheidende Daten hat, aber niemand daran kommt, weil die irgendwie on-premise sind. Also das Thema Datenstrategie ist das eine, das Thema am Ende IT-Strategie ein ganz, ganz großes Stück weit ist das andere. Und wenn man die nicht klar kriegt und wenn man da nicht anfängt, die Lasten des Alten aufzulösen, dann muss man auch keine KI-Strategie auf einem bestimmten Level des Reifegrades machen. Das ist ja ein Teil der, wir erleben ja heute relativ viel Desillusion rund um Unternehmen und KI. Das ist ein Teil dieser Desillusion, dass alle glauben, es wäre wahnsinnig einfach. Das ist ja bis zu einem bestimmten Punkt auch, bis zu dem Moment, wo sie feststellen, ja, mit unseren Daten aber leider nicht.
Genau, das ist ja ganz, ganz häufig der Fall. Und wenn man das jetzt noch einmal so kurz runterbricht, es ist ja auch so, dass ohne klare Datenstrategie keine KI-Strategie möglich ist. Jetzt stehen Unternehmen ja genau vor dieser Frage und in ganz vielfältiger Form. Wie geht man das jetzt am besten an, wenn man genau vor diesem Berg steht? Hast du da den einen ultimativen Tipp oder lautet der dann auch einfach machen?
Naja, also was heißt denn einen Tipp? Ich hab da ein bisschen eine, sagen wir mal, nervige Antwort. Es ist ganz häufig auch eine Transformation der IT-Abteilung. Also so, was ich würde mal sagen, schon 7 von 10 Fällen sehe, ist, dass man schon nochmal ganz runter muss in die Frage von, ist die Domäne der Chief Information Officer, IT-Leiters, was auch immer, richtig aufgestellt, dann muss man da nochmal ganz fundamental ran. Und häufig ist die Antwort, man muss da nochmal ganz fundamental ran. Also, nee, es gibt keine goldene Regel. Es ist tatsächlich ein, es ist für viele, die zu lange gewartet haben, ist das das Brennglas, was den Fokus darauf legt, dass sie nicht gut im Corporate Software und Corporate Data Bereich sind und einfach zu lange gewartet haben, dass das schon irgendwie sich auswachsen wird.
Ja, jetzt haben wir ja beleuchtet, wo krankt es dann manchmal, aber um mal auf das Positive zu gucken, hast du auch ein Beispiel schon erlebt von einem Unternehmen, das das wirklich gut hingekriegt hat mit der AI-Readiness, dass diesen Sprung gut gemacht hat und damit auch erfolgreich war oder beziehungsweise aktuell wahrscheinlich ist?
Ja, immer wieder. Also es gibt eine Reihe von Unternehmen, deren Namen ich nicht sagen darf. Aber also wer damit ja sehr in der Presse ist, deswegen nehme ich den jetzt, sind beispielsweise die Kollegen und Kolleginnen von Bosch, die da wirklich mit massivem Common Sense und massivem auch einem Pragmatismus alles mitmachen, alles benutzt haben immer. Und ich glaube, es ist ein bisschen auch, jetzt werden alle sagen, ja, Bosch hat irgendwie 400.000 Angestellte, das ist auch wahr. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses zurück zu pragmatisch schon auch eine gute Idee ist. Und ich glaube, dass es schon auch hilft, ein kleineres Unternehmen zu sein, was weniger an Altsystemen abräumen muss und umbauen muss. Es ist wirklich einfach die Frage von, habe ich eine gute Analytik darüber, was an meinen Geschäftsprozessen automatisierbar ist und wie ich, ich sage jetzt nicht Agentic Networks, weil es dann sehr kompliziert wird, aber wie ich diese Automatisierung mit einer nächsten Stufe der Automatisierung in vollautomatisierte Prozesse bringen kann. Und die Antwort ist, es ist nicht total schwer. Es ist die historische Komplexität ist häufiger das Problem, als kann ich mir vorstellen, wie ich das mache und kann ich das umsetzen. Und deswegen erlebe ich da, wo unternehmerischer Pragmatismus wirkt, und der wirkt offensichtlich bei Bosch an verschiedenen Stellen, schon wahr, dass es total viele extrem gute Cases gibt. Und dann ist natürlich, davon sehen wir ganz viel so, neu gegründete Unternehmen, die sich ein Problem nochmal ganz neu angucken, sind da häufig ziemlich erfolgreich mit. Das kann ja ein Traditionalist neben seinem eigenen Business auch machen, nämlich einfach nochmal neu anfangen und erstmal parallel laufen lassen und dann irgendwann vielleicht eine Entscheidung treffen, das Alte einfach zuzumachen.
Und gibt es für dich so gewisse Branchen, die da gerade Vorreiter sind in diesem Bereich, die offenbar irgendwie besonders gut aufgestellt sind für diese Herausforderungen, oder kommt das so aus allen Richtungen, die guten Positivbeispiele?
Aufgestellt nicht, sondern es sind im Moment die, ich habe jetzt Versicherung ein paar Mal gesagt, es sind die Industrien, bei denen Verwaltungsprozesse im besonderen Maße auf die Unternehmensperformance schlagen. Also wo wir sehen, dass extrem viel schon an Use Cases und Optimierung vorgenommen ist, ist immer da, wo ein am Ende Dauerschuldverhältnis, also ein Stromvertrag, ein Telefonvertrag, ein Versicherungsvertrag, ein Bankvertrag da ist, die ein Massenkundengeschäft haben, also eine hohe Ähnlichkeit von Fällen und Anfällen, die früher ein hohes Maß an manueller Bearbeitung hatten. Also Stromunternehmen sind relativ weit, Telco-Unternehmen sind relativ weit, Versicherungen sind zum Teil wahnsinnig weit, also fast schon überraschend weit, und auch Banken werden immer besser, so gerade diesen ganzen Fragen rund um Compliance, Geldwäsche und so weiter, die AI machen zu lassen. Weil es eben, also dieses Massenkundengeschäft macht eben, dass ein Algorithmus gut lernen kann, wie man mit welchem Fall umgeht.
Und wenn du jetzt so auf das guckst, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, wo siehst du die größten Risiken, wenn Unternehmen in so eine KI-Transformation gehen? Also was sind so die Faktoren, wo du hinguckst und denkst, oh ja, das geht schief?
Überindividualisierung. Oder die entweder selbst empfundene oder tatsächlich artikulierte Idee, mit den großen Hyperscaler in Wettbewerb gehen zu wollen. Also wo eigentlich immer Tod und Verderben lauert, ist bei der Frage, wie können wir irgendwas, was Standardtechnologie wird, selber ganz besonders bauen. Also das klingt heute, wir sind erst ein Jahr weiter. Ich habe schon auch Unternehmen erlebt, die sich der Idee verschrieben haben, nochmal ein eigenes LLM zu entwickeln, weil die bestehenden halluzinieren ja. Also diese ganze Frage von Future-Proofness, das wäre jetzt ein komisches Wort, aber die Frage von, bauen wir Individualsoftware für den Case, von dem wir vermeintlich glauben, dass der bei uns spezieller gelöst werden muss und wir es irgendwie besser können, in dann Wettbewerbszonen, wo dann plötzlich irgendwie ChatGPT 5.5 rauskommt und es einfach inklusive ist. Dieses Risiko der Fehlinvestitionen aus einer Fehleinschätzung dessen ist riesig und ist ein Problem.
Und würdest du auch sagen, so das ist für dich so der häufigste Grund, warum solche Pilotprojekte scheitern, dass man eben denkt, man braucht jetzt eine Speziallösung und da eventuell ja wahrscheinlich auch riesig Ressourcen reinpumpt dann unter Umständen, ne?
Ja, also das ist schon auch einer der Gründe, die wir sehen. So dieses, wir haben es ausprobiert, es ist gescheitert und jetzt machen wir es nie wieder. Ich glaube, der ist eigentlich immer so, der Human Factor ist das größere Problem. Also dieses ich sehe keine Adoption, ich sehe nicht, dass ich diese Kulturdiskussion drumherum hinkriege. Und um es nochmal zu sagen, ich weiß, das wird keiner mögen, aber diese Idee von, und wir nehmen erstmal alle mit, das ist totaler Quatsch. So, es ist so wenn alle entscheiden, dann kommt der kleinste gemeinsame Nenner raus, das ist einfach vor allen Dingen nicht geil.
Also das heißt, lieber vorauslaufen.
Ja.
Und
ja.
Ja, wer mit will, soll mitkommen.
Und es ist also so und die schlechte Laune auch aushalten. Das ist so ja, wir erleben etwas, was sich unfassbar schnell akzeleriert. Die menschliche Auffassungsgabe, die Struktur von Organisationen und anderen total überfordert. Das Problem ist, normative Kraft des Faktischen, es ist ja da, egal ob wir es positiv oder negativ diskutieren. So, man kann jetzt gestalten, wie man es einsetzen will, was die Zwecke sind, wo man dem Grenzen geben will und so weiter. Aber die Frage des Ob ist nicht zu diskutieren.
Da sind wir wieder bei dem Bild von vorhin von der Welle. Also entweder wir schwimmen auf der Welle mit oder wir lassen halt zu, dass sie uns mitreißt. Nur dagegen stemmen können wir uns höchstwahrscheinlich nicht.
Naja, das hat ja schon mal nicht so richtig gut funktioniert. Also es gab ja auch Internetskeptizismus, Social-Media-Skeptizismus und so. Das hat ja am Ende nur dazu geführt, dass das natürlich alles da ist, aber nicht mehr unter unserem Einfluss. So, wir gestern, jetzt verrate ich so ein bisschen, wenn wir es aufnehmen, unseren neuen Drogenbeauftragten Henrik Streeck gesehen hat, der gestaffelte Alterszugänge für Social Media erfordert, dem ist aufgefallen, dass Henrik Streeck exakt keine Idee hat, wie man das überhaupt umsetzt, weil er keine Kontrolle darüber hat. Und so ähnlich wird es in KI auch werden. Wenn wir da nicht ins Tun kommen, ist unser Einfluss darauf, was im nächsten Schritt Innovation ist und Plattformen und so weiter, null.
Wenn uns genau das jetzt gelingt, also wir schaffen das auch weiterzugehen und wir schaffen es auch quasi voranzugehen, obwohl wir schlechte Laune ertragen müssen. Und wir schauen mal in 5 Jahren, wie würdest du denn das wünschen, wie wir dann dastehen? Aber bei dem Thema AI-Readiness, bei dem Thema, wie können Unternehmen das auch in eine gute Strategie umwandeln? Wie sieht das aus mit dem ganzen Thema KI-Strategie in deutschen Unternehmen? Wie würdest du es dir wünschen in 5 Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, diese Chatbot-Anmutung von KI zu überwinden. Alle denken ja immer, KI, weil sie KI das erste Mal in ChatGPT gesehen haben, müsste immer so ein Suchschlitz sein, in dem man irgendwie Prompt eingibt und so ein Kram. Ich fände es total gut, wenn wir da hinkommen, KI in größerer Komplexität zu benutzen. Also Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, logistische Prozesse, Produktionsoptimierung und ähnliche Prozesse, weil das sind die verteidigbaren Nischen unseres Wirtschaftsmodells. Und das fände ich schon gut, ich habe es jetzt dreimal gesagt, ich sage es auch nochmal, wenn wir dieser Karl-Klammerisierung von AI entgehen könnten und irgendwie intellektuell auf die Stufe kommen von, nee, künstliche Intelligenz kann auch in den Primärwertschöpfungszonen der deutschen Industrie tatsächlich Mehrwert erzeugen. Und die findet in logistischen Prozessen statt, in Produktion, in Export und anderen. Und das ist eben nicht der nächste Chatbot. So, das wär mein großer Wunsch, dass wir da hinkommen. Integration von industrieller Wertschöpfung und Software. Das ist schon länger eine Diskussion, die man immer mal wieder sieht, was interessanterweise gerade passiert, und das sollte man sich unbedingt ein Handlungsaufruf sein lassen, ist, dass Xi Jinping vor gut 6 Wochen, 8 Wochen seine ganzen Top-Digitalunternehmer, so Alibaba und wie sie alle heißen, hat kommen lassen und denen genau das gesagt hat. Der hat gesagt, hört bitte auf, noch mehr Wissenschaftler, die AI machen, auf die Fragestellung zu werfen, wie E-Commerce davon noch besser wird. Ich will es in der Produktion von Autos sehen, ich will es in der Produktion von Batterien sehen. Ich will, dass wir industrielle Applikationen für künstliche Intelligenz finden. Und wir wissen alle, dass selbst in Industrien, wo wir einen Startvorsprung hatten, ich sag mal Auto, ist den Chinesen jetzt durchaus gelungen, ist da wettbewerbsfähig zu werden. Und das wäre schon in 5 Jahren, wäre das was schon sehr, sehr, sehr dramatisch ist, wenn wir uns diese Opportunität, die heute eine ziemlich einzigartige Opportunität für uns ist, haben nehmen lassen. Das würde ich mir sehr wünschen.
Das ist auf jeden Fall ein guter Wunsch auch für die nächsten 5 Jahre. Und wenn wir das jetzt mal so abschließend betrachten, über das wir auch gesprochen haben, über die verschiedenen Bausteine, die wichtig sind, für eine klare KI-Strategie, dass es auch eine klare Datenstrategie geben muss, dass wir Menschen und die Kultur, die dahinter stecken, auch auf jeden Fall beachten sollten, darum uns kümmern sollten, aber dennoch auch schlechte Laune aushalten müssen. Was würdest du sagen, und das ist einmal nochmal summierst, als Abschluss quasi unserer heutigen Folge, welchen einen Rat würdest du Unternehmen geben, die jetzt anfangen wollen, KI strategisch anzugehen?
Ich habe das ja 5-mal gesagt, jetzt anfangen, jetzt das Experiment wagen. Ich glaube, was da drunter, was noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, ist so dieses positive Fortschrittsnarrativ darunter. Also es wäre schon gut, wenn man sich eine möglichst wahre Geschichte dazu überlegt, warum das etwas macht, was es nicht nur fürs Unternehmen besser macht, sondern auch für die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Also diese ganze Frage von, wie ist eigentlich mein Fortschritts- und Entwicklungsnarrativ unter der Idee, KI zu benutzen, die fände ich schon wichtig. Und das ist auch was Menschen mitnimmt, was Ängste abbaut, was irgendwie dann eine Messbarkeit macht, was macht, dass ich irgendwie die Fahne, die vorangetragen wird, besser verstehe. Also positive Narrative, neben dem Ganzen, was wir gerade gesagt haben, nämlich dem Anfangen, Ausprobieren, rumexperimentieren, technologische Voraussetzungen schaffen, ist schon enorm wichtig.
Herzlichen Dank, lieber Christoph. Danke für deine Perspektiven, auch die Visionen dahinter und die klugen Gedanken, über die wir uns ja sehr freuen. Und danke, dass du heute mit dabei warst, dass du uns hier bei den Fragen auch mit deinen Erfahrungen aus dem ganzen Bereich auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten mitgegeben hast. Und wir freuen uns auch schon, wenn wir uns bei dem nächsten Expertenbeiratstreffen des KI-Hubs der EuroFH wiedersehen. Und das war eine Folge von Mind Meets Machine. Heute mit Christoph Bornscheim, Julia Jochim und Vera Lenz-Käsekamp. Danke, bis zum nächsten Mal.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns, empfehlt uns weiter und natürlich schaltet wieder ein. Wir freuen uns.